So, wir wollen noch miteinander beten. Herr, wir wollen dir jetzt herzlich danken, wieder, dass du uns wieder diesen Tag schenkst. Wir wollen dir danken, dass du auch an diesem Tag wieder zu uns redest. Wir wollen dich auch immer wieder herzlich bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass wir richtig selektieren können, auch das behalten, was für uns wichtig ist, und dass wir nicht uns an Unwichtiges klammern, sondern dass wir dieses einfach immer mehr lernen. Wir wollen dich einfach bitten, auch für die Redner des heutigen Tages, wollen dich herzlich bitten, Herr Jesus, auch für das, was wir in den Gesprächen weiter verarbeiten und vertiefen. Herr, du weißt einfach, was für uns wichtig ist. In dieser Weise möchtest du auch uns begegnen. Segne uns jetzt auch in dieser Stunde. Amen.
Schön, noch eine Sache. Ja, bitte. Weil wir heute Nachmittag Aussprache und Gesprächsrunde haben, möchte ich bitten, dass ihr heute Morgen zum Beispiel den Vortrag schon hört mit den Ohren, dass ihr eure Fragen aufschreibt. Und wenn Fragen da sind von den vorherigen Vorträgen oder sonstige Fragen, dann notiert es mal, vielleicht wenn es eine schwere Frage ist, dann uns vorher schriftlich geben, dass wir heute Mittag dann 16.30 Uhr einsteigen können und nicht lang zäh gucken müssen, ob da was kommt oder nicht kommt. Ja, also bitte.
So, guten Morgen, liebe Brüder und Schwestern, soweit Sie da sind. Heute Morgen geht es, wie angekündigt auf dem Programm, um Abraham oder Abram zunächst, um seine Berufung. Ich möchte vorausschicken, dass ich ein Stück weit auch, und das ist aus meiner Sicht nicht unwichtig für das Verständnis von Abraham, auch über seinen Vater Tara etwas sagen werde. Und nun lese ich aus 1. Mose 12 einige Verse, gleich mit dem ersten Vers beginne ich, da beginnt ja die Abrahamsgeschichte. Und weil ich nun von Tara gesprochen habe, nehme ich aus Kapitel 11 noch die Tara-Verse dazu. Das ist dann 1. Mose 11 ab Vers 31. Und Tara nahm seinen Sohn Abram und Lot, den Sohn Haran, seines Sohnes Sohn, und Sarai, seine Schwiegertochter, das Weib seines Sohnes Abram. Und sie zogen miteinander aus Ur in Chaldäa, da ging's los. Es heißt aber später in 1. Mose 15, Vers 7 noch einmal, dass Abraham aus Ur in Chaldäa zog, aber zunächst startete dort Tara. Also sie zogen miteinander aus Ur in Chaldäa, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen bis Haran und wohnten da selbst. Und die Tage Taras waren 205 Jahre und Tara starb in Haran. Jetzt kommt Kapitel 12. Und der Herr sprach zu Abraham: Gehe aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus deines Vaters Hause in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abraham ging hin, wie Jahwe zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm, und Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abraham nahm Sarai, sein Weib, und Lot, seines Bruders Sohn, und alle ihre Habe, die sie erworben, und die Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Und dazu noch Kapitel 15, das ist ja wichtig, weil dort der Glaubensvers ist. Und da wird zunächst ab Vers 1 dem Abraham nochmals verheißen, dass der, der aus seinem Leibe kommen soll, der Erbe sein wird. Und er sprach zu ihm, jetzt bin ich in Vers 5, also wird dein Same sein, nämlich wie die Sterne des Himmels. Und dann kommt der gewaltige Vers: Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Und dann noch jenen Vers, jenen schwer zu verstehenden und schwer auszulegenden Vers aus Jesaja 51, Vers 2. Jesaja 51, Vers 2. Blicket hin auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch geboren hat, denn ich rief ihn den einen, und ich segnete ihn und mehrte ihn. Ich rief den einen, und ich segnete ihn und ich mehrte ihn. So viel einmal zu den Bibelstellen, zur Einführung. Und nun lautet ja das Thema die Berufung Abrahams. Und da will ich gleich fragen, wozu wurde Abraham berufen und erwählt? Stelle das an den Anfang, damit man gleich weiß, um was es geht. Der in sich heilige und glückselige Gott nach 1. Timotheus 1, Vers 11, der Liebe ist, 1. Johannes 4, Vers 16, wollte, dass diese Liebe nicht alleine bleibt. Ihrem Wesen gemäß will Liebe nicht alleine bleiben. Das haben schon unsere Väter, insbesondere Karl Geier, gesagt. Und deshalb wollte Gott etwas. Er wollte erstens wachsen. Deshalb steht irgendwo bei Paulus, der Leib wächst das Wachstum Gottes. Gott wollte wachsen. Und zweitens, Gott wollte sich mehren, so wie es in Jesaja 51 stand. Er mehrte Abraham. Gott wollte sich mehren. Wachsen und mehren. Und da fand Gott eine Lösung. Und die hieß Zeugung. Durch Zeugung sich mehren und wachsen. Und so wird Gott zum Vater aller, wie in Römer 4 geschrieben steht. Und für seine Liebesziele wachsen, mehren, da kann man jetzt Vollendung noch hinzufügen. Dazu fand er Wege für diese Liebesziele, um sie in einem Höchstmaß zu erreichen, fand er Wege der Höhe und der Tiefe, des Gerichts und der Gnade. Und dazu erwählte er sich ein Modell, ein Anschauungsmodell, und das ist Abraham. Abraham ist für mich der Größte des Alten Testaments, nur noch von einem übertroffen. Und das steht geschrieben, das ist Johannes der Täufer. Denn Johannes lebte nicht mehr im Bereich des Modells, wo noch Abraham lebte, sondern er durfte auf den Gottessohn, auf den leibhaftig vor ihm stehenden Gottessohn hinweisen. Und es war ein Inhalt der Wege Gottes und der Gedanken Gottes, dass alles, alles über den Sohn, über den erstgeborenen Sohn geht, und dass er alles über den Sohn zur Ausführung bringt. Und das Wunder der Wunder ist das, und das haben wir in diesen Tagen auch schon gehört, dass wir als Gemeinde mit eingeschlossen sind in diesen Weg. Wir nehmen teil an den Zielen Gottes. Noch einmal, die Zentrale des Weges Gottes ist der Sohn nach dem Willen des Vaters. Und in der Mitte von Höhe und Tiefe, der Mitte des Weges Gottes, steht das Kreuz, die Wende der Heilsgeschichte. Und nun gehören zu diesen Wegen Gottes eine Fülle von Begriffen, die durch Abram in der Vorhaut, also unbeschnitten, und Abraham, dem beschnittenen Abraham, seit der Zeit heißt er Abraham, dargestellt werden. Da kommen Begriffe wie Glauben und Unglauben, Gehorsam und Ungehorsam, Gericht, Erbarmen, Sohnschaft und Segnung, Leben aus Toten, Auferstehung, Erlösung und Gottesferne, Leben und Tod, Beschneidung und Vorhaut, Priester nach der Ordnung Melchisedeks, der Gesalbte, der Messias, dann auch Satan, dann Geist und Fleisch, Gnade und Werke, Verheißung und Schwüre, Sohn und Söhne, Über- und Unterordnung, Frau und Frauen, Tochter und Töchter, Nationen, Geschlechter, Familien und anderes mehr. Ich habe das deshalb vorgelesen, damit Sie mir zustimmen, dass ich heute Morgen nicht alles sagen kann. Das ist unmöglich. Aber an Abraham demonstriert Gott seine gewaltigen Wege. Ich kann Ihnen aus der Abrahams Geschichte auch nicht alles erklären. Wenn Sie mir sagen würden, nehmen Sie Kapitel für Kapitel vor, so innerhalb eines siebenstündigen Vortragsreihe, ich würde manches Mal sagen müssen, das ist mir nicht geoffenbart worden. Aber dieser Vortrag soll auch anregen, weitere Fragen zu stellen und weiter zu forschen. Und nun steigen wir in die Geschichte ein. Ich habe gesagt, dass ich mit Tara beginne. Er ist zum Verständnis notwendig. Üblicherweise wird der Vater Tara in Anlehnung an Josua 24, Vers 2, als Götzendiener bezeichnet wird, als das Aufhaltende bezeichnet. Sie gingen von Ur in Chaldea weg und dann landeten sie in Haran und dann starb Tara, dann war das Aufhaltende weg und dann ging Abraham mit seiner Familie weiter. Das ist absolut richtig so. Aber das siebenfach geläuterte Gotteswort kennt auch eine positive Ladung. Das heißt, es gab eine Zeit, wo noch nichts gefallen war, wo dieser Tara noch eine andere Darstellung hatte. Und so sehe ich es so, dass Tara auch auf Gott, den Vater, selber ausgelegt werden kann und muss. Und das werden wir jetzt gleich sehen an seinem Namen, denn es steht ja nicht sehr viel über ihn geschrieben. Tara, oder hebräisch Terach, kommt von Arach, das heißt wandern. Der Weg, der Pfad heißt Orach. Und dieses Wort ist eine gewaltige Aussage. Gott wanderte zuerst in seinem Geist, er durchdachte alles. Wie ein Entwicklungsingenieur, er durchdenkt ein neues Projekt, noch niemand weiß etwas davon, aber in seinem Inneren wird schon etwas Gewaltiges sichtbar und nimmt Gestalt an, so auch bei Gott. Und wenn wir diesen Namen vertiefen, dann entdecken wir, dass zu dem Namen Terach auch eine bestimmte Verbindung steht zu Ruach Geist. Und jetzt verstehen wir weiter, dass Gott in seinem Geist, wie ich schon sagte, alle seine Pläne durchdenkt. Er gebiert in Anführungszeichen den Vorsatz in sich selbst, Epheser 1, Vers 9. Und das stellt er dar an diesem Tag. Und dann ist Tarach noch verwandt mit Ravach und das heißt Geruch. Und dann entstand in Gott jener Wohlgeruch der Liebe zum Sohn, denn der Sohn ist ein Wohlgeruch Gottes und auch Isaak sagte beim Segen über die beiden Söhne, der Geruch meines Sohnes. Es ist der Wohlgeruch Christi und wir selber als Gemeinde strahlen den Wohlgeruch Christi aus. Es ist die Zeit unserer Urerwählung, denn auch wir sind ein Wohlgeruch Christi, 2. Korinther 2, Vers 15. Damals schon hat Gott uns auserwählt in ihm, längst vor Grundlegung der Welt. Ich wiederhole es noch einmal, damals entstand in Gott das brennende Verlangen nach dem Sohn der Liebe, den er ins Zentrum seiner Wege stellte. Und dann hängt Terach oder Tarach auch noch zusammen mit Revach, das ist Raum. Gott suchte aus seinem, ich darf das auch mal in Anführungszeichen sagen, aus dem Ghetto seiner Einsamkeit, seiner glückseligen Einsamkeit herauszukommen und in seiner Liebe nach Wachstum und Mehrung zu suchen. Und auch das wiederhole ich, und so fasste er in sich den Vorsatz in sich selbst zur Erfüllung aller seiner Wege und Ziele. Und dann, als der Sohn geboren war, da legt er diesen Vorsatz in ihn hinein, den Vorsatz der Äonen und den Vorsatz der Zeitalter, den er gefasst hat in Christus Jesus. Und da zieht Tara aus Ur in Chaldea. Ur in Chaldea war in Gott, da gab es noch gar nicht das Ur in Chaldea auf unserer Landkarte. Ach, damals hatte Ur in Chaldea eine positive Ladung. Wenn er sich aufmacht aus Ur in Chaldea, dann heißt es, Ur heißt auf Deutsch das Licht. Gott tritt aus seinem unzugänglichen Licht heraus. Da bewegt sich etwas in ihm. Aus seiner Verborgenheit tritt er heraus. Chaldea kann man ja wiedergeben als das Geheimnis, das Verborgene. Das kennen wir aus der ganzen Geschichte von Chaldea. Nebukadnezar und andere stehen ja dafür. Da tritt Gott heraus aus seinem verborgenen Licht und bewegt sich. Und jetzt kommt der Ort Haran. Und Haran heißt auf Deutsch entbrennen. Das heißt so viel wie Gott entbrennt in sich selbst, in Gott geht etwas vor, ein heiliges Feuer der Liebe entsteht in ihm. Gott geht in eine heilige Klausur, wie wir heute sagen würden, mit sich selbst. Und dann stirbt Tara. Das heißt, Gott beendet sein Entbrennen. Gott beendet seine Arbeit in seinem Innern, in seinen Gedanken. Und Gott beginnt das Werk umzusetzen. Und vielleicht hat es Gott so gemacht, wie wir das auch machen würden. Wenn so ein Ingenieur ein Projekt abgeschlossen hat, planerisch in seinen Gedanken, in seinem Kopf abgeschlossen hat, dann macht er ein Modell. Er macht eine Fallstudie, eine Case Study, wie die Amerikaner sagen. Nehmen wir an, ein neuer Bahnhof projektiert und die Ingenieure haben alles fertig geplant, erdacht und jetzt kommt das Modell. Und es kommt die Computersimulation, nennen wir das heute. Oder ganz modern, ich staune da immer, wenn ich da sehe, die Architekten, die haben einen Plan für ein Haus entworfen, auf einmal kriegst du einen Prospekt, da ist das wunderschön, wie wenn es schon fertig wäre. Das ist nicht fertig, das macht nur dieser CAD, dieser Computer macht das. Und so hat das Gott, denke ich, auch gemacht. Das Wort Gottes ist siebenfach geläutert. Er hat nichts anbrennen lassen, wie man bei uns sagen würde. Er macht ein Modell und dieses Modell zeigt er uns nun in Abraham. Und so muss Abraham ausgehend von Ur in Chaldea und Haran nun nach dem Willen Gottes seine Wege darstellen. Und er führt diesen Abraham nun einen Weg ausgehend von Ur in Chaldea durch das ganze Land Kanaan bis hinab nach Ägypten und wieder herauf und demonstriert an ihm seine Wege und auch seine Liebe. Nun werden Sie fragen, wo ist nun die Liebe bei Abraham? Und da muss ich unbedingt zwei Verse lesen und muss dazu sagen, dass die anders übersetzt gehören. Und zwar denke ich, dass der Fehler der Übersetzung bei der Aussage Jakobus, im Jakobusbrief liegt, wo es heißt, er wurde Freund Gottes genannt, so steht es im Griechischen. Wenn man nun die ursprünglichen Verse zurückblättert ins Alte Testament, und jetzt sage ich die Vorkommen, 2. Chroniker 20, Vers 7 und Jesaja 41, Vers 8, da steht bei uns zwar Freund Gottes, aber in Wirklichkeit steht dort etwas mit dem Wort Ahav, das heißt Liebe. Das ist ein Partizip. Einmal heißt es dein Liebender oder dein Liebesträger. Das ist von Abraham dort gesprochen. Und einmal heißt es in Jesaja 41 mein Liebender oder mein Liebesträger. Abraham ist der Träger der Liebe Gottes. Das muss mit hinzugefügt werden. So folgen wir also Abraham nun ein Stück weit. Ich kann ja nicht die ganze Wanderungsgeschichte Abrahams hier darlegen, ein Stück weit durch Kanaan hindurch, bis zur Zeugung des Sohnes, zur Opferung des Sohnes und was dort alles passiert. Nun zu Abraham. Die Berufungsgeschichte fängt an Lech Lecha. Lech Lecha. Und das heißt auf Deutsch, geh für dich. Lech ist eine Befehlsform. Gehe, Lecha heißt für dich. Gehe für dich. Aus deinem Lande, aus deiner Verwandtschaft, aus deines Vaters Hause, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ganz alleine, innerlich alleine, musste Abraham den Weg gehen, als der eine, wie es in Jesaja 51, Vers 2 heißt. Und so durchwandert er nun, geistlich gesprochen, ganz alleine diesen großen Plan der Schöpfung Gottes. Und so ist es auch bei uns. Wir gehen oft ganz alleine unseren Weg. Trotz Gemeinschaft der Heiligen, trotz Gemeinschaft der Gläubigen, jeder ist am Ende seiner Wege Gott selbst Rechenschaft schuldig. Das können wir lesen, Römer 14, Vers 4. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht und fällt seinem Herrn. Oder einige Verse weiter, Vers 12. Urteilet nicht vor der Zeit, so wird ein jeder für sich Gott Rechenschaft ablegen. Mit jedem Einzelnen hat Gott sein eigenes Programm, seinen eigenen Weg, seine eigene Förderung, sein eigenes Wachstum. Niemand kann uns unseren Glaubensweg abnehmen, aber Gott ist bei uns. Er trägt alles, auch uns. Das Land, das Gott dem Abraham zeigen wollte, ist Kanaan, das Fluchland. Auch wir gehen heute durch eine gefallene Schöpfung, durchs Fluchland dieses Kosmos und dieser Erde. Gott setzt seine Leute in das Fluchland. Aber dort hinein legt er dann auch seinen Segen. Dort schafft er Erlösung, dort schafft er Zurechtbringung. Jesus selbst starb im Lande Kanaan, in Jerusalem. Diese Stadt, die eine Abstammung aus Kanaan ist. Es ist die Jebusiterstadt gewesen, Zion und Jerusalem. Oder Hesekiel 16, denn dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hethiterin. Und dann kommt noch hinzu, als Ham verflucht wurde, trug Kanaan den Fluch. Verflucht sei Kanaan, heißt es. Und gerade dort hinein legt Gott seine Segensträger. Der tiefste Fluch soll in Segen gewandelt werden. Und dann heißt es, du sollst ein Segen sein. Und nur so am Rande, ich habe es ausgestrichen in meinem Manuskript wegen der Zeit, aber ich hol's doch wieder vor. Segen im Hebräischen, Beracha, trägt den Zahlwert 227, und das ist die 50. Primzahl, wenn wir 1 als Primzahl zählen. Das ist die 50. Grundaussage der Bibel, und 50 ist die Zahl der Erlösung und Freilösung. Und die 49. Primzahl, oder die Zahl 223, ist die Grundzahl für den Tod, für Mavet, Tod, 2 mal 223, 446, das ist Tod, Mavet. Nach allen Äonen, das stellt die 49 dar, nach allen Äonen des Fluches wird Gott seinen Äon zeigen, den 50. Siehe, ich mache alles neu, wenn es dann soweit ist, ich habe alles neu gemacht. Noch einmal kommt das lächerliche Geh für dich vor in der Bibel. Und zwar in der Opferungsgeschichte des Isaak. Dann heißt es, und, es ist ein Und dabei, und geh für dich und opfere ihn das selbst als Brandopfer. In der tiefsten Stunde Gottes, bei der Opferung seines Sohnes, ging er noch einmal alleine. Und oft geht es uns auch so, wenn wir auf etwas auf den Altar Gottes legen oder wenn wir darauf gelegt werden, dann müssen wir alleine gehen, die Entscheidung alleine fällen. Dann kann es einsam um uns werden. Aber Gott, der Vater, ist bei uns. Wie er auch bei Jesus war, bis auf die letzte Stunde. Als er rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und doch steht geschrieben, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Gott durchlitt alles zuvor. Alles. Mein Schicksal, dein Schicksal, aller Menschen Schicksal, aller Schöpfung Schicksal. Nichts war ungeprüft. Er durchlitt alles für das große Ziel des göttlichen Wachstums, des göttlichen Segens und der göttlichen Gemeinschaft. Auch wir durchleiden vieles für unsere Zubereitung, damit wir tüchtig gemacht werden für sein Reich und seinen Leib, oder um mit Luther zu sprechen, für unsere Seligkeit. Ja, und mit Abraham zogen einige. Auch er ging alleine zwar, aber trotzdem war innerlich alleine, heißt das, im Geist vielleicht alleine, aber mit ihm zogen doch Gestalten, Personen. Die möchte ich noch kurz deuten. Sarai, seine Frau, und da gestatten Sie mir, die Spannung ein bisschen aufrecht zu erhalten, damit Sie mir nicht einschlafen, die werde ich erst in Ägypten deuten. Bis Ägypten möchte ich unbedingt mit euch kommen heute Morgen. Dann war Lot dabei, dann war seine Habe dabei, Rechusch heißt die im Hebräischen, und dann waren Seelen dabei. Seelen. Der Weg, das steht alles in 1. Mose 12. Der Weg Gottes geht nur oder geht mit Seelen. Adam war eine lebendige Seele. Menschen sind Seelen. Wir haben eine Seele, die erlöst wurde durch Jesus. Tiere haben Seelen. Menschen ziehen mit Gott. Seelen ziehen mit Gott. Und heute in der gefallenen Schöpfung warten sie auf die Erlösung, die Volleinlösung der Verheißung. Und dann zieht oder geht mit Abraham die Habe. Rechusch, die Habe, das ist das, was er besitzt. Wieder auf Gott bezogen, das ist die Materie, das ist das All, die Fülle Gottes, sein ganzer Reichtum, denn Gott ist reich. Reinmal, die Materie ist bei ihm, er kennt sie, es geschieht alles im Raum der Materie und Gott ist reich innerhalb des Alls. Aber zu diesem Wort gibt es, oder zu dieser Wurzel, die dahinter steht, gibt es noch einen Begriff und der heißt Rechesh. Rechesh ist im Hebräischen ein kollektiver Ausdruck für Rosse, für Pferde. Und in der Schrift symbolisieren die Rosse die Engel. Und jetzt verstehen wir, mit Gott zieht seine ganze Heeresmacht. Das Heer des Himmels, sein Hofstaat, die Engel, ziehen mit ihm. Die ganze unsichtbare Welt. Und das stellt Gott, und nicht nur an dieser Stelle, es gibt genug andere Stellen, wo ich immer wieder die Rosse auf Engel deuten muss, damit man das, was dahinter steht, versteht. Rosse bedeuten Engel. Lot. Jetzt kommt aber ein Mann, mit dem haben wir es nicht gut gemeint bis jetzt. Der Lot, der hockt da in Sodom, in dem Tor. Da gibt es ein A und gibt es ein B. Jetzt nehme ich das B. Lot ist ein Bild auf die Gerechten. Denn lesen Sie 2. Petrus 2, Vers 7 bis 9. Seine gerechte Seele dort, die litt. Und Gott wird alle, die ihn anbeten, dort steht Eusebes, die ihn wohl verehren, aus der Anfechtung oder Versuchung erretten. Mit Gott bleibe ich wieder bei Gott stehen. Von Abraham deute ich wieder auf Gott. Mit Gott ziehen die Gerechten und die, die ihn wohl verehren. Die müssen noch gar nicht den Glauben haben. Sie müssen einfach Gott verehren, eine Beziehung haben, ihr Leben, ein Leben in Gerechtigkeit leben. Dass sie dann noch Glauben brauchen, das steht auf einem ganz anderen Blatt. So, und jetzt kommt der erste Halt. Wieder wandern wir mit Gott im Bilde Abrahams durch die Schöpfung. Der erste Halt. Und das ist Sichem. Wir sind in 1. Mose 12, Vers 9. Das ist der zentrale Vers. Im Feindesland des Kosmos in Kanaan, wie heißt dieser erste Ort? Shechem, Sichem oder Schulter. Lass der Ort Sichem auf Deutsch Schulter. Was für ein Wort. Da hat Gott längst auf die Menschen gesehen, dass sie schwere Lasten tragen müssen auf ihrer Schulter. Sünde, Schuld, Gesetz, Fluch. Und Gott weiß, er muss in Jesus alles tragen und zurechtbringen. Jesaja 53, er hat vieles getragen. Und deshalb baut er dort einen Altar. Und das heißt immer wieder, wenn ein Altar gebaut wird, hier steht. Auf, dass einer geopfert wird,
der alle diese Dinge, diese negativen Dinge zurechtbringt. Dieser Ort hieß aber auch die Terebinden Moores. Terebinde ist ein Baum, ich deute das mal als eine Bestätigung, ein Halt, ein Zeugnis. Die Terebinden Moores, und Moore ist der Lehrer. In dieser Zeit gibt uns Gott durch seine Boten, durch sein Wort, seine Zeugen, seine Propheten und heute in die Welt durch seine Gemeinde Halt, Wegweisung und das Zeugnis Gottes. Er lässt sich und ließ sich nie unbezeugt, steht irgendwo durch alle Zeiten hindurch. Also noch einmal, Gott kommt in seine Schöpfung hinein, gibt ihr Wegweisung und Halt, gibt ihr ein Ziel durch seine Boten, durch seine Zeugen, seine Propheten, durch das Volk Israel und heute durch die Gemeinde. Und dann wandert er weiter. Und der nächste und zweite Halt steht dann in 12 Vers 8, ist zwischen Bethel und Ai. Dort baut Abram sein Zelt. Das ist etwas ganz Gewaltiges. Denn Bethel heißt das Haus Gottes und Ai heißt auf Deutsch die Trümmer. Und seht, zwischen dem Haus Gottes, ich sage einfach mal zwischen dem Himmel und zwischen den Trümmern der Schöpfung, die durch den Fall Satans verursacht oder wurden, hergestellt wurden, stellt Gott sein Zelt da mitten hinein. Und das ist in allererster Linie die Gemeinde, denn Paulus war ein Zeltmacher. Und wir haben heute, wir wohnen wie in einem Zelt. Wir haben ein Zelthaus nach dem Zeugnis der Bibel. Auch Petrus spricht von einem Zelt. Das ist die Apostelgemeinde. Oder Jesus selbst zeltet als das Wort unter uns, Johannes 1, Vers 14. Bleiben wir ruhig dabei stehen, dieses Zelt heute ist die Gemeinde zwischen dem Haus Gottes in der Höhe und den Trümmern dieser Schöpfung. Und dort ruft Abraham den Namen Gottes an. Das heißt, die Gemeinde, in welcher Gott wohnt, ruft den Namen Gottes in dieser Welt und Schöpfung an. Und auch dort baut Abraham einen Altar. Durch das kommende Kreuz stellt Gott die Verbindung zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und Schöpfung wieder her. Nun wandern wir weiter. Und jetzt gehen wir nach Ägypten. Ach, das war eine Freude, wie ich die Frage stellte: Herr, ich habe schon so oft diesen Text gelesen und ich weiß, was Ägypten ist, aber was tut die Sarah eigentlich da unten? Wie ist das? Sarai, ich werde heute sie nicht vertiefen deuten, das geht nicht, ich bin bei Abraham. Sarah hat mehrere Funktionen und Deutungen. Einmal stellt sie die Maria, die Mutter Jesu, dar. Oder das weibliche Teil Gottes, der den Sohn gebiert. Dann die Maria, die den Sohn gebiert, Jesus. Dann ist sie, die Sarai, die, die den Abraham dazu anregt, die Hagar zu nehmen. Kommt nicht von Abraham, der Gedanke. 1. Mose 16, 1. Und dann ist sie hier bei ihm, dabei im Süden, das ist Ägypten unten, im Südland, und dann nimmt sie der Pharao. Ägypten, hebräisch Mitzrayim, heißt auf Deutsch doppelte Enge und stellt, das Zeugnis der Schrift, das Totenreich dar. Und der Pharao stellt den Tod dar. Das kann ich jetzt nicht erklären, also ich kann das schon erklären, aber da kann ich jetzt nicht vertiefen, darüber reden. Das geht durch die ganze Schrift hindurch. Mitzrayim, Ägypten, Totenreich, Pharao, der Tod. Wen stellt nun Sarai dar? An dieser Stelle bedeutet Sarai die Heiligen Gottes, die er, wenn sie sterben, hinablässt in den Tod. Aber der Tod kann sie nicht behalten. Die Heiligen Gottes, das sind die, die von ihm erkannt wurden. Das ist wichtig. Das ist mehr als die Gerechten. Sie wurden von ihm erkannt, das heißt, nach dem Wort der Bibel, sie trugen seinen Geist durch alle Zeiten hindurch, angefangen von Abel, dem Propheten, über Henoch, Noah und anderen. Das sind seine Heiligen, die seinen Geist tragen, von ihm erkannt. Sie sind in seiner Hand nach 5. Mose 33, Vers 3, oder kann man für die Heiligen Epheser 3, Vers 18 noch nehmen und andere Stellen. Er hat sie erkannt und sie kennen ihn. Deshalb wird das dargestellt durch die Frau des Abraham. Es sind seine Verwandten sozusagen, weil sie seinen Geist tragen, seine Geistträger. Und mit ihnen ist Abraham, beziehungsweise mit ihnen ist Gott auch im Totenreich. Auch dort sind in seiner Hand. Auch dort sind sie in seiner Hand. Aber wie lange? Aber wie lange? Bis Matthäus 27, Vers 51 oder 52, bis Matthäus 27, Vers 51 sich erfüllt, dann verlassen die Heiligen nach der Auferweckung Jesu, der Auferstehung Jesu, ihre Gräber. Die Heiligen sind in seiner Hand. Und er hat sie nicht vergessen. Als Jesus auferstand, kamen viele Heilige, es müssen nicht alle gewesen sein, aber kamen viele Heiligen des alten Bundes mit herauf und erschienen vielen in der heiligen Stadt. Das ist ein Wort. Der Tod darf ihnen nichts antun. Dem Pharao wurde verboten, der Sarai etwas anzutun und später auch nochmals dem Abimelech. Ja, machen wir weiter. Dann heißt der nächste Befehl. Und dann zieht er wieder herauf. Vielleicht sollte ich das noch sagen. Dann zieht er wieder herauf und mit vieler und großer Habe. Auch die Tiefe ist reich. Auch die Tiefe hat ein Geheimnis und eine Habe. Denken wir an den Segen des Josef, den Segen über Josef. Es sollen ihn segnen. Er soll gesegnet werden mit den Segnungen der Tiefe. So in 1. Mose 49, 25 und 5. Mose 33, Vers 13. Und dann bekommt Abraham, nachdem er aus Ägypten heraufgezogen war, einen neuen Befehl. Und jetzt heißt es, durchziehe das ganze Land, von Norden nach Süden, von Osten nach Westen. Darüber werde ich nicht sagen. Gott durchzieht, nachdem er das Totenreich durchforscht und durchdacht hat, Gott durchzieht den ganzen Kosmos in seiner Länge und Breite, in seiner Ausdehnung von Ost nach West und Nord nach Süd. Er durchzieht es in seiner die ganze Schönheit des Kosmos, das wissen wir ja von dem Begriff des Kosmos, hängt ja zusammen mit Ordnung und Schönheit. Er durchdenkt und durchwandert die ganzen Heilsplätze. Und so heißt es dann Hesekiel 20, Vers 6, ich habe für dich, Israel, ein Land erspäht, wo Milch und Honig fließt, die Zierde ist es von allen Ländern. Gott kennt jeden Berg, Gott kennt jedes Tal und Gott kennt Zion und Gott kennt Moria und Jerusalem. Und in 1. Mose 13, Vers 18 schlägt er wieder irgendwo sein Zelt auf. Und diesmal ist es Mamre. Und Mamre heißt auf Deutsch die Widerspenstigen. Gott ist bei den Widerspenstigen. Durch die Gemeinde wohnt er jetzt bei den Widerspenstigen, die nicht glauben wollen.
Denken wir auch am Psalm 68, auch an für Widerspenstige hat er Gaben. Aber das ist auch bei Hebron und das ist Gemeinschaft. Gott hat Gemeinschaft mit seiner Gemeinde, auch wenn er im Land der Widerspenstigen im Kosmos wohnt. Und nun wäre Kapitel 14 dran. Ich bin jetzt in 12 angefangen, ein Stück in 13, jetzt wäre 14 dran. Für mich ein schweres Kapitel, gestehe ich. Und ich möchte nur den Schluss kurz deuten. Es ist ja die Geschichte von Chedorlaomer, diesem König von Sinear. Und wie sie kämpfen gegen König von Sodom, wie sie Lot gefangen nehmen, wie Abraham seine auserlesenen Hausgeborenen, es waren doch 318, wenn ich richtig weiß, und dann hat er noch die Freunde, Eschkol und Agner hieß der, glaube ich, Anach, und dann ziehen sie und befreien alles. Und am Schluss kommt Abraham ins Königstal, da kommt Melchisedek heraus mit Brot und Wein und der König von Sodom steht auch dabei. Das ist hochdramatisch, das ist wie im Theater. Da steht auf der einen Seite Gott in der Gestalt Abrahams und dann steht der Priester nach der Ordnung Melchisedeks, in diesem Fall Melchisedek selber, hat Brot und Wein herausgebracht, das ist ja, wie wir aus dem Hebräerbrief wissen, das Blut und der Leib Christi, das vollendete Opfer wird dargestellt durch diesen Melchisedek. Und dann steht der König von Sodom noch dabei, der stellt Satan dar. Also ein Dramaturg oder wie die heißen, könnte das nicht besser darstellen. Und dann gibt Abraham, und ich deute an dieser Stelle Abraham auf Gott, ich weiß, das hat seine Schwierigkeit, weil er von Melchisedek gesegnet wurde, man könnte ihn zuerst auch als Mensch deuten, der nun der Segensträger ist. Ich deute ihn hier auf Gott, aufgrund des siebenfach geläuterten Gotteswortes ist das so richtig. Und nun gibt Abraham dem Melchisedek den Zehnten von der Beute, und an anderer Stelle heißt es von allem. Der Priester nach der Ordnung Melchisedeks, das ist Jesus, erhält nach seinem Opfer ein Zehntel von der Beute, ein Angeld ist das, und ich deute es jetzt so, ein Angeld von dem, was er dem Tod entrissen hat. Wer ist dieses Angeld, wer ist dieses Zehntel? Es ist an allererster Stelle sind das seine Erstlinge. Denn wir tragen die Erstlingsgabe des Geistes und haben ein Angeld des Geistes. Die beiden Stellen sind Epheser 1, Vers 14 und dann das ist das Angeld des Geistes und die Erstlingsgabe des Geistes ist Römer 8, Vers 23. Und wer alle Stellen will, zum Angeld kommt noch 2. Korinther 1, Vers 22 und 2. Korinther 5, Vers 5 dazu. Von der Beute, die Jesus durch seinen Tod dem Satan entrissen hat, bekommt er ein Angeld, das sind seine Erstlinge. Und dann können wir das auch weiter deuten, seine Heiligen, alle, die Gott ihm gegeben hat. Und den ganzen Rest gibt Abraham dem König von Sodom zurück und sagt zu ihm, von dir will ich gar nichts haben, weder einen Schuhriemen noch sonst was. Aber dem Melchisedek gibt er von der Beute den Zehnten. Da sind wir herausgenommen aus der ganzen Macht dessen, was Jesus erlöst hat. Und ich habe vorhin gesagt, das ist wie ein Theater. Da steht dann tatsächlich doch der König von Sodom da, der Satan, und er kühnt sich dann zu sagen, lieber Abraham, die Habe kannst du ruhig haben, aber die Seelen gib mir. Das ist ja immer das Thema von Satan gewesen, die Seelen will er haben. Und jetzt spreche ich im Bilde wieder, Gott gibt auch nach der Auferstehung Jesu alles dem Gott dieses Zeitlaufs zurück. Alles. Bis auf das Angeld, bis auf das Zehntel, bis auf seine Erstlinge und seine erlösten Heiligen. Wir sind herausgenommen aus diesem Kosmos, aus diesem Zeitlauf. Und nun gehen wir, sollen wir einen Vers singen? Oder soll ich weitermachen? Weitermachen. Ja, gut. Und nun gehen wir nach 1. Mose 15, Vers 6. Noch einmal lese ich das. Noch einmal. 1. Mose 15, Vers 6. Ach, das ist der Vers der Bibel. Und also wird ein Same sein wie die Sterne des Himmels. Und er glaubte Yahweh. Und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Das ist der Glaube Abrahams. Lassen Sie mich einen kleinen Schlenker machen zu der Zahl wie die Sterne des Himmels. Man rechnet, dass es 10 hoch 25 Sterne gibt. Das ist kann kein Computer zählen. Da gibt es ja das Buch von dem Professor Gitt. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Signale aus dem All. Da steht das drin. Ich habe in der Zeitung vor kurzem gelesen, dass neu gerechnet wurde, dass es auf dieser Erde 10 hoch 30 Bakterien gibt. In den Meeren und überall. Im Meer vor allem. 10 hoch 30. Unbeschreibliche Zahl. Ich habe dann ausgerechnet, wie ich vorbereitet habe, wie der Sand am Ufer des Meeres. Ich bin ausgegangen, wenn ich ein Sandkorn nehme, quadratisch oder im Körper mit einem Millimeter Durchmesser, das ist ein großes Sandkorn, die fangen bei 0,2 Millimeter an, und auf einen Kubikkilometer, können Sie jetzt so ein bisschen mitrechnen, aber bitte nachher wieder weiter zuhören, 10 hoch 18, allein in einem Kubikkilometer 10 hoch 18 würfelförmige Sandkörner mit einem Millimeter Durchmesser. Und den Staub, den kann man nicht zählen, das geht nicht. Das nehme ich niemand ab, wenn da mir eine Zahl sagt. Das ist so fein. Das ist so mikroskopisch fein. Und da gibt es so viel. Da kann man alles zermahlen. Das ist unmöglich. Das ist unzählbar. So, aber jetzt wieder zurück. Und Abraham glaubte Gott. Was musste der Abraham denn glauben? Abraham musste glauben, dass ein Sohn kommt und dass es einen Sohn gibt. Und das ist der Glaube Abrahams an allererster Stelle. Der Glaube an den Sohn. Und das Zweite, was er glauben musste und glaubte, an die Verheißungen, das völlige Vertrauen in die Verheißungen Gottes. Eine Bibelstelle dazu, Römer 4, Vers 20 und 21, das völlige Vertrauen in die Verheißungen Gottes. Und dann noch etwas. Der Glaube ist der Glaube des Abraham. Aber ich deute Abraham ja auf Gott. Das heißt, Gott hat auch Glauben. Glauben Gottes. Kann man sich nicht vorstellen. Und doch ganz einfach, Gott ist Liebe. Und dann heißt es in 1. Korinther 13, die Liebe glaubt alles. Die Liebe glaubt nicht jedem Lügner, das ist richtig. Sondern die Liebe, die Gott ist, vertraut völlig in allem oder für alles, was sie sich vorgenommen hat. Gott hat ein absolutes, unabänderliches, festes Vertrauen in seine Wege und seine Ziele und in seine Verheißungen und ein völliges Vertrauen in seinen Sohn Jesus Christus. Dann gibt es eine Stelle in Galater 5, Vers 6, der Glaube, der durch die Liebe wirkt. Durch die Liebe ist sich Gott völlig im Klaren. Das, was ich mir vorgenommen habe, das werde ich auch hinausführen. Dann heißt es, treu ist Gott, der uns ruft. Und hier steht nun im Griechischen dieses Wort Pistis, das gleiche Wort für Glauben und Treue. Nun müssen wir hier Treue Übersetzung. Man kann auch sagen, Glauben ist Gott, der uns ruft. In alles, was er tut. Dann in Römer 3, Vers 3, die Treue Gottes, die Pistis Theou, so heißt es dort, der Glauben Gottes an alles, was er sich vorgenommen hat. Unerschütterlich.
unerschütterlich. Wenn wir uns etwas vorgenommen haben, ein Projekt, und dann kommen irgendwelche Dinge von links und rechts, die das tangieren, dann müssen wir unsere Pläne vielleicht ändern. Gott hat nie etwas bereut und er muss nichts bereuen. Es ist seiner Sache vollkommen bewusst und vollkommen sicher, dass er sich von seinen Gebeten der Heiligen natürlich beeinflussen lässt. Das ändert aber nichts an seinem Ziel. Und dann im Alten Testament, 5. Mose 32, Vers 4, ein Gott der Treue und ohne Trug. Dort steht Emuna, Glauben, Treue, das gleiche Wort. Und wir glauben wie Abraham. Wir sind wie Kinder. Epheser 5, Vers 1 und 2. Amen unseren Gott und Vater nach. Und damit folgen wir den Spuren Abrahams. Wenn wir kindlich glauben an alle Verheißungen Gottes und an seinen Sohn Jesus Christus und dass Gott mit allem, was er sich vorgenommen hat, zum Ziel kommen. Nun komme ich bald zum Schluss. Jetzt kommt, noch nicht ganz, aber bald, jetzt kommt 1. Mose 16, jetzt kommt der Ismael. Ich habe flapsig, würde ich jetzt sagen, 1000 Predigten gehört. Das stimmt natürlich nicht. Ich habe schon manche Predigt gehört. Abraham, da sagst du, die Sarah sei deine Schwester und da zeugst du den Ismael, Vater des Glaubens, nicht glaubensschwach. Und dann heißt es, und da hat der Abraham versagt und da war er in Entwicklung zum Glauben und dergleichen Scherze mehr. Unser eigener Pastor legt zurzeit Abraham aus. Am letzten Mittwoch habe ich mir doch mal erlaubt zu sagen, nicht glaubensschwach sah er nicht auf seinen erstorbenen Leib und so weiter. Ich glaube nicht, dass Abraham je glaubensschwach war. Er war ein Prophet und tat alles, auch in der prophetischen, als Prophet Gottes. Da kann man über manche sich ein bisschen streiten. Aber wie gesagt, Abraham ist und bleibt für mich der Darsteller Gottes, der alles aus dem Willen heraus Gottes tat und Glauben tat. Der gläubige Abraham heißt es einmal. So, also jetzt wird Ismael geboren und jetzt kommt dann auch das, wo das Neue Testament in Römer 4 immer wieder hinweist, er ist der Vater aller. Er ist der Vater nach dem Fleisch. Er ist der Vater derer nach dem Geist. Er ist der Vater der Vorhaut der Unbeschnittenen. Er ist der Vater der Beschnittenen. Und wenn wir in der Weise Abrahams glauben, dann ist er uns zum Vater geworden. Und wir haben durch den Glauben, wie ihn Abraham geglaubt hat, Zugang zu dieser Gnade, so steht es in Römer 4, zu der Zuwendung Gottes. Abraham wird bildlich auch unser Vater, wenn wir in der Weise Abrahams glauben, noch einmal an den Sohn, das zentrale Stück, das Nonplusultra der Bibel, an den Sohn, wenn wir glauben im Vertrauen an die Verheißungen Gottes. Und dann kommt ein großer Sprung, 1. Mose 17, da bekommt dann Abram ein H hinein und die Sarai auch ein H in ihren Namen. Und da wird aus dem, sage ich mal, universellen Abram der Vater insbesondere Israels. Und er wird auch zum Zeugenden, er zeugt Isaak. Im Bilde, Gott zeugt den Sohn, Abraham zeugt Isaak und dieser den Jakob. Er wird der Vater Israels. Und dann in Kapitel 22 kommt die Opferung des Sohnes, der alles zurechtbringt. Und dann kommt noch in Kapitel 22 Beersheba, das heißt der Brunnen der Schwüre, da kommen die Schwüre Gottes hinzu. Gott schwur bei sich selbst, weil er bei keinem Größeren schwören konnte. In deinem Samen, das ist Jesus letzten Endes, wird alles gesegnet werden. Und nach der Opferung Isaaks wohnt Gott in Beersheba. bei dem Brunnen der Schwüre. Das ist das Zeichen, dass er durch den Sohn, der sich geopfert hat, alle Schwüre Gottes und alle Verheißungen einlösen wird. Und dann gibt es noch einen Brunnen Beer Lechai Roi, das ist nochmals aus 1. Mose 16. Der Brunnen des lebendigen Gottes, muss ich hinzufügen, der sich schauen lässt. Dort ist die Hagar, das Fleisch, das ist eine Verheißung, die wird einmal Gott schauen. Und dort wohnte auch Isaak, das sollte ich noch hinzufügen. Damit komme ich zum Schluss. Seine Verheißungen, seine Schwüre, alles, was Gott in Bewegung gesetzt hat und was er an Abraham und Abraham dann demonstrierte, das wird der Sohn hinausführen, wenn er eines Tages die Toten lebendig macht, Römer 4, Vers 17. Und das Nichtseiende ruft, das ist derselbe Vers, und alles begnadigt, was ungehorsam war, Römer 11. Und wenn er bringen wird, Leben aus Toten, Römer 11, Vers 15. Und bis eines Tages dann auch der letzte Tod, der letzte Feind hinweggenommen sein wird, der Tod. Und Gott wird sein alles in allem. Und wir sind ausgegangen von dem einsamen Gott, dem glückseligen Gott, der nicht allein bleiben wollte. Und über den Weg der Zeugung, beginnend mit der Zeugung des Sohnes, seinen Weg ging über die Schöpfung, die dann der Sohn geschaffen hat, bis hinab in die tiefen Tiefen, die der Sohn gehen musste am Kreuz und im Totenreich. Und dann sind wir wieder hinaufgestiegen und landen am Schluss in dem Gott, der alles in allem ist, der eine gewaltige Mehrung, einen gewaltigen Segen erlebt hat und ein gewaltiges Wachstum. Und wir dürfen heute schon wachsen, das Wachstum Gottes. Und Gott möge uns den Gehorsam dazu geben und die Hingabe, dass wir bereit sind, diesen Weg zu gehen. Gott segne uns.
Wir wollen noch zusammen beten. Herr, du rufst uns in das Risiko, nimmst uns alle Basis, Verwandtschaft und Freundschaft, Kameradschaft, Vaterland. Du nimmst uns unser Land, auch unser deutsches, und setzt uns hinein als Fremdlinge und lässt uns Botschafter dessen sein, was die zukünftige Welt uns bringt. Du rufst uns immer ins Risiko, in das Risiko, wo wir nichts mehr zu greifen haben als nur dich noch allein. Wo wir anschauen den erstorbenen Leib bei uns, die Unmöglichkeiten in uns und dann auf einmal glauben, dass du aus dem Unmöglichsten heraus etwas Neues und Ganzes und völlig aus dir Stammendes machen kannst. Herr Jesus, du rufst uns ins Risiko, heraus aus den Traditionen, aus dem Festgemachten und hinein in eine neue Welt. Mitten hinein in Kanaan, ins Fluchland, lässt uns nicht irgendwo in einer seligen Insel zu Ende gehen. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir das immer wieder lernen dürfen und Mut bekommen. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du mir hilfst, auch meine Verwandtschaftsbeziehungen, da wo ich mich noch festklammere an bisheriges, wo die Schulle, der Boden da ist, auch die theologische Schulle, dass ich da frei werde, hinein in deine Führung. Ich bitte dich, Herr Jesus, mach uns zu Modellen des Glaubens, dass andere Menschen es spüren, uns abmerken, dass wir Menschen sind, die sind an dich gebunden. Nötiger als Brot und alle guten Gaben ist, dass wir dich, oh Gott, auf unserer Wegfahrt haben. Wir danken dir dafür, dass du uns rufst. Amen. Amen.